Liebe Geschwister, vor 3 Jahren traf sich der Christusdienst der EKM in Magdeburg und der dortige Pfarrer stellte stolz eine frisch gedruckte Broschüre 100 Jahre Stiftung zur Gründung der Trinitatiskirche vor. Und Reinhard Zübke, auch aus dem Christusdienst, der in 4 Wochen hier im Aufwind predigen wird, sagte süffisant, naja, wer keine Vision mehr hat, der feiert halt Jubiläen. Damit uns heute das nicht passiert, wollen wir uns unseren ganz persönlichen Glauben, aber natürlich auch mal mit einem Seitenblick auf das Glaubenswerk des Fördervereins fragen lassen, sind wir noch bereit, im Glauben einen Schritt des Wagnisses zu gehen, Neuland zu betreten, ohne Netz und doppelten Boden? Wollen uns fragen lassen, leben wir unseren Glauben im Aufblick auf Jesus und auch auf eine konkrete Vision, die er uns gibt? Und leben wir unseren Glauben im dynamischen Zugehen auf Jesus und auf diese Vision, die er uns gegeben hat, ohne stehen zu bleiben? Wir haben eben ein Lied gesungen, das uns genau auf die Fährte bringt, die Werke des Glaubens in der Kirche schon vor Jahrhunderten gelegt hat. In 14 Strophen kreisen Paul Gerhards Gedanken 5 Jahre nach Ende des 30-jährigen Krieges eine Aufbauphase, immer wieder um die Frage, ist das Projekt, ist das Werk von dir, so hilft zu Glück, ist's Menschentun, so treib's zurück. Nur ein Werk Gottes hat Bestand. Aufbau ist aber auch ein Kraftakt, ein Werk, das den Glauben verlangt, tritt du herzu und mache leicht, was mir sonst fast unmöglich deucht. Und der Glaube ist gefordert, dran zu bleiben, sich nicht entmutigen zu lassen. Der Weg zum Glauben ist gar wild mit Dorn und Hecken ausgefüllt, aber mit Gebet und Vertrauen dürfen wir erleben, dass der Sorgenstein in Eil in 1000 Stücke springt. Liebe Geschwister, schon Paul Gerhard hat sich damit befasst, dass Aufbauarbeit ein Werk des Glaubens ist. 50 bis 70 Jahre später, mit der aufkommenden Zeit des Kapitalismus, schossen Werke des Glaubens wie Pilze aus dem Boden, weil wache Christen gespürt haben, mit dem Reichtum der Barockzeit hat Kirche einfach mehr Möglichkeiten, als nur traditionelle Gottesdienste und Kasualien abzuhalten. Missionswerke, Anstalten, Bildungseinrichtungen, ja selbst die Diakonie begann über 100 Jahre lang als ein wackeliges Werk des Glaubens aus zufälligen Spenden finanziert. Und in dieser Tradition stehen wir und auch die Gründung des Fördervereins, der sich Parallelen zur Zeit von Paul Gerhard für sich reklamieren kann, denn er entstand auch in einer Aufbau- und Aufbruchzeit, nämlich in der Nachwendezeit. 40 Jahre Unterdrückung von Kirche und Glaube waren zu Ende. Für wen das ein bisschen weit weg ist, der erinnert sich vielleicht, am letzten Dienstag war die Trauerfeier für den Präses des Thüringer Landessynode, Karl-Heinz Jagusch, in der Schillerkirche. Und da wurde man wieder erinnert. Zuchthaus, Gefängnis, Arbeitsdienst, nur weil er hier in Jena einen studentischen Gesprächskreis gegründet hatte. Keins seiner 4 Kinder durfte Abitur machen. Bei Schott wurde er nach anfänglicher Karriere aufs Abstellgleis gestellt. Aber das war jetzt zu Ende. Stattdessen eine neue Regierung. Der Staat lädt Kirche und Diakonie allseits kräftig ein, Verantwortung zu übernehmen. In der Breite der Gesellschaft. Als Träger sozialer Einrichtungen vor allem. Und auch die Kirchgemeinden waren eingeladen, Aufbruch zu wagen, aus der Nische herauszutreten, in der man sich so ein bisschen einrichten musste, neu, modern zu bauen, als Kirche in die Öffentlichkeit zu gehen. Die katholische Kirche hat die Prozessionen für sich neu entdeckt, die evangelische Gottesdienste auf dem Marktplatz, Veranstaltungen in Stadien, Pro-Christ-Veranstaltungen in kommunalen Gebäuden. Und als Kirche wurde man eingeladen, auch in die Gesellschaft zu gehen, in Schulen, Kasernen, Gefängnisse, Krankenhäuser. Und die D-Mark. Nun hat man Geld in der Hand, mit dem man alles kaufen kann und auch alle Pläne verwirklichen kann, an die man selbst in kühnsten Träumen noch nicht zu denken gewagt hat. Wir können jetzt eine ganze Reihe von Beispielen allein aus Thüringen hier allein schon aufzählen, die zeigen, die ehemalige DDR wurde zum Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Du kannst alles machen. 3 gute Bekannte sind nach der kirchlichen Ausbildung fertig und beschließen, für 1 D-Mark eine LPG zu kaufen und eine Familienkommunität zu gründen. Die Förstersfrau steht in ihrem 80-Seelendorf trotz Betreten verboten in der verfallenen Klosterkirche ihres Dorfes und spricht ein Gebet: Herr, baue diese Kirche wieder auf. Und Gott antwortet: Dazu sende ich dich. Inzwischen sind zig Millionen D-Mark und Euro in das Kloster Volkenroda geflossen und es ist ein geistliches Zentrum der EKM geworden. Eine Liste von weiteren, zum Teil auch verrückten Ideen ließe sich aufzählen, die allesamt verwirklicht wurden. Manche bis heute florierend, andere haben zu kämpfen, andere sind wieder verschwunden. Werke des Glaubens. Wir wollen heute fragen, wo steht dein Glaube? Existiert er nur oder floriert er und lässt sich von Gott immer wieder neu herausfordern? Wie mag es den Gründern des Fördervereins vor 20 Jahren innerlich ergangen sein? Wo stehen wir im Glauben als Gemeinde, als Förderverein 20 Jahre danach? Bei diesen Fragen kam mir der heutige Predigttext in den Blick. Jesus geht auf dem Wasser. Die Jünger sind allein unterwegs auf dem See Genezareth. Der Wind schlägt ihnen entgegen, die Wellen schlagen ins Boot und sie haben zu kämpfen. Ja, so ist das Leben, das kennen wir. Manchmal haben wir zu kämpfen in der Familie, manchmal auf Arbeit, manchmal in verschiedenen Projekten unserer Freizeit, auch manchmal in der Gesamtsituation des Lebens, wo dann viele Sachen gleichzeitig zusammenkommen, ungünstig, Sturm und Wellen. Das kannte auch der Förderverein damals. Das Lutherhaus feiert sein 75-jähriges Jubiläum, aber Sturm und Wellen blieben nicht aus. Und dann auch noch das, ein Gespenst. Die Jünger erleben mitten im Sturm, übermüdet, kurz vor Morgengrauen, dass da ein Gespenst auf sie zukam, als würden die anderen Bedrohungen allein noch nicht ausreichen. Wenn es mir sowieso schon schlecht geht und mich dann noch eine richtige Hiobsbotschaft ereilt, ein schwerer Schlag, dann ergeht es mir wie den Jüngern. Ich fange panisch an zu kreischen und bin am Ende, schaue gebannt auf meinen Untergang. Ob es so den Mitgliedern des Fördervereins damals ging, als sie erfuhren, dass nach dem Fortgang des Pfarrers die Stelle gleich erstmal reduziert werden sollte. Ein Gespenst, ein Aufschrei. Aber das Gespenst schreit zurück: Fürchtet euch nicht, ich bin's. Das kann doch nicht sein. In der Bedrohung, die grausam auf mich zukommt, kommt mir Gott selbst entgegen. Das glaube ich nicht. Aber so ist es. Das zusätzliche Gespenst in den Stürmen meines Lebens erweist sich als Gott persönlich. Dass ich meine Arbeit verliere, dass mich eine schwere Krankheit ereilt, wie es mir neulich eine Frau im Pflegeheim erzählte von ihrer Tochter aus Württemberg, erweist sich im Nachhinein als Kommen Gottes in mein Leben. In dem, was ich als Bedrohung über mich hereinbrechen sehe, kommt mir Gott entgegen. Vielleicht sieht es auch der Förderverein heute so, wenn er darauf zurückblickt, wie der neue Pfarrer zwar kam, aber die Stelle gekürzt werden sollte. Die Jünger waren ja sehr vertraut im Umgang mit Jesus und ihnen reichte dieses Altira, fürchte dich nicht, um sofort zu erkennen, halt, kein Gespenst, das ist der Herr selber. Ich weiß, mit wem ich zu tun habe. Was für eine Erleichterung. Der Stein von der Größe eines Findlings fiel den Jüngern von den Herzen. Beruhigung, Erleichterung. Jesus ist da, jetzt wird alles gut. Das haben wir nämlich schon mal erlebt, mitten im Sturm und dann war auf einmal Ruhe. Menschen bekommen einen tiefen Frieden ins Herz, weil es ihnen geschenkt wird, in den Gespenstern ihres Lebens zu erkennen, dass Gott zu ihnen kommt. Ich bin's, hab keine Angst. Das ist eine Erfahrung des Glaubens, welch ein Segen. Und diese Erfahrung machen 11 Jünger im Boot. Nur einer nicht. Der kann nicht genug bekommen. Dem ist das zu wenig. Der wird auf einmal dreist und verwegen und fängt an zu spinnen. Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen, auf dem Wasser. Was ist denn jetzt los? Der ist wohl völlig übergeschnappt. Petrus, der fehlende Schlaf, hat dich wohl um den Verstand gebracht. Ja, manche können den Hals scheinbar nicht genug bekommen. Und gut, dass Jesus es diesem Hitzkopf jetzt einmal deutlich und klar sagt. Und Jesus öffnet seinen Mund und spricht: Du willst wohl was Besonderes sein. Und sprichst: Ich will dich auf die Probe stellen. Du willst so sein wie Gott. Ich werde es dir schon zeigen. Aber halt, davon lesen wir gar nichts. Nichts von alledem. Jesus sagt: Komm her. Was ist denn jetzt los? Sind wir jetzt auf dem Jahrmarkt gelandet, wo jeder mal seine Kunststückchen ausprobieren darf? Jesus macht diesen Unsinn auch noch mit und unterstützt das noch. Jetzt hört aber alles auf. Auf dem Wasser gehen, was ist denn das? Eine Krankenheilung, eine Brotvermehrung, das ist ja kirchlich diakonisch vertretbar. Da würde keiner was zu sagen. Aber Wasser treten, was soll denn das? Soll das eine Art Kneippkur sein oder Erlebnispädagogik? Man muss sich wundern, auf was für Ideen manche in der Kirche so kommen. Gründen einen Förderverein, stellen Leute an, unterlaufen den Stellenplan, der festlegt, wie viele Prozent einer Kirchgemeinde zustehen. Was sollen da die Nachbargemeinden sagen? Das gibt doch nur Neid und Unzufriedenheit. Da wird ja auch die Personalaufsicht übergangen, indem sich jetzt Gemeinden selber noch ihren Pfarrer aussuchen und sich von der Landeskirche vielleicht dann auch gar nicht mehr sagen lassen, was sie zu tun und zu sagen haben, weil sie ja ihr Geld von woanders herbekommen. Parallelstrukturen neben dem geordneten Kirchenwesen, macht denn jetzt jeder, was er will? Das waren so Ängste, nicht nur bei den Jüngern im Boot damals. Und man kann es verstehen, Wasser treten, das ist ja auch keine rabbinische Disziplin in der Nachfolge Jesu. Oder doch? Schauen wir uns Petrus mal genauer an. Er scheint verrückt zu sein. Okay, ein bisschen crazy ist er immer schon gewesen, aber was macht er da eigentlich? Er sieht, wie Jesus, sein Rabbi, auf dem Wasser zu ihm kommt. Und was macht ein Jünger? Beruhigt sein, weil Jesus zu Hilfe kommt in den Stürmen des Lebens und uns beschützt. Okay, das ist eine Möglichkeit, aber nicht für Petrus. Petrus sagt: Du bist mein Rabbi, ich gehe bei dir in die Schule, ich folge dir nach und will auch das tun, was du tust. Dämonen austreiben, heilen, beten und wenn Naturgewalten außer Kraft setzen auch zu den rabbinischen Disziplinen gehört, will ich auch dieses Fach nicht auslassen. Ich will von meinem Meister lernen. Petrus sieht in Jesus nicht den Retter der Betreuungskirche, sondern den Trainer einer Beteiligungskirche von morgen. Folge mir nach, heißt, mache das, was ich tue, einfach mir nach. Petrus sieht sich als Jünger Jesu, nicht nur als schutzbefohlenes Schäflein Jesu. Den Unterschied der Jünger macht ihr Selbstverständnis aus. Was bin ich denn? Kirchensteuerzahler? Kirchlicher Leistungsempfänger? Mitglied? Ehrenamtlicher? Oder Nachfolger Jesu? Menschenfischer? Repräsentant des Reiches Gottes auf Erden? Teil einer erneuerten Kirche? Ob ich auf verrückte Ideen komme oder nicht, entscheidet sich, wie ich mich selber verstehe. Wer ich bin, nicht ohne Grund hat Jesus später Petrus zur Führungskraft bestimmt. Nicht, weil er immer vorlaut war, das war er auch, aber auch, weil er seine Jüngerschaft zum Teil ernster nahm als andere und darin konsequenter Jesus nachgefolgt ist. Jesus, ich will alles von dir lernen. Und Petrus ist nicht waghalsig. Er weiß, ich kann das nicht. Das ist Unsinn, hier zu laufen. Ich kann es nicht, aber wenn er es befiehlt, dann kann ich es, und da zeigt er schon, dass er viel gelernt hat. Herr, sag du, dass ich kommen soll. Und auf sein Wort hin wirft er die Netze noch einmal aus. Und auf sein Wort hin steigt er über Bord. Erst einen Fuß, oh, es trägt. Dann den anderen Fuß, oh, auch das trägt. Ein Kind lernt, mit den eigenen Füßen zu laufen. Ein Jünger lernt, freihändig auf dem Wasser zu gehen und Glauben zu wagen. Man geht auf dem Wasser und weiß nicht, wo der nächste Schritt hinführt. Es kann jederzeit das Aus sein. So zu laufen ist eine besondere Schule. Das hat zwar keine Kirche durchgehalten, muss man ehrlich sagen. Selbst die Franziskaner haben ihrem Gründer den Laufpass gegeben und gesagt: Franziskus, so können wir auf die Dauer nicht leben. Geh in den Wald, wir nicht. Und dann entwickelt sich auch die franziskanische Kirche noch, dann auch ja, die Ordensgemeinschaft, so wie auch andere Ordensgemeinschaften, auch wenn sie ihre Besonderheit noch behalten haben. Aber das dauerhaft umzusetzen, ist ein Problem, wird in der Geschichte deutlich. Und trotzdem denke ich, jeder Christ, jede Kirche, jeder zukunftsgewandte Förderverein muss bereit sein, immer wieder neu über Bord zu gehen, wenigstens phasenweise diese Erfahrungen zu wagen, nämlich Schritte im Wagnis zu gehen, ohne Sicherheit, ohne Netz und doppelten Boden, allein im Vertrauen, im Glauben. Und diese ungeheure Erfahrung zu machen, das Wasser, es trägt tatsächlich. Doch dabei darf ich in meiner persönlichen Glaubenserfahrung oder auch in Erfahrung des Fördervereins nicht stehen bleiben. Wenn ich auf dem Wasser stehe, der nächste Schritt ist, wo schaue ich hin? Wo will ich denn eigentlich hin? Was ist mein Ziel? Was ist meine Vision? Das ist für meinen Glauben wichtig. Wenn wir demnächst als die Erwachsenen aus dem Glaubenskurs taufen, steht auch die Frage im Taufgespräch nochmal, warum willst du eigentlich getauft werden? Dass ich Mitglied der Kirche werde, ist zu wenig. Die Taufe ist ein Meilenstein eines weiteren Weges, einer Nachfolge. Ich will auf Jesus zugehen, ihm ähnlicher werden, mich von ihm senden lassen und mit ihm diese Welt verändern. Und auch der Förderverein lebt von einer Vision, und zwar einer richtigen Vision, die Dynamik entfaltet. Wenn man zusammenkommt und sagt, wir müssen jetzt mal ein bisschen Geld sammeln, weil die Kirche hat die Stelle eingespart oder reduziert und Pfarrer Möller braucht ein paar Prozente mehr oder die Elge, wollen wir auf eine halbe Stelle aufstocken, lasst uns mal ein bisschen was tun. Das ist keine Vision. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht zu viel. Der Förderverein ist angetreten, weil er gesagt hat, ich habe einen Traum von Kirche, wo jeder sich beteiligt, wo seine Gaben jeder einbringt, wo alt und jung gemeinsam Gott in ihrer Mitte feiern und nicht nur Gottesdienste abhalten, wo die Kinder nicht nur betreut werden, sondern aufbrechen, das Verheißungsland des Glaubens für sich zu entdecken, wo man nicht konfirmiert wurde und dann ausgelernt hat für den Rest seines Glaubens, sondern wo man regelmäßig Seminare veranstaltet und besucht und lernbegieriger Jünger Jesu bleibt, der euphorisch ist, auch mal eine neue Disziplin wie Wassertreten auszuprobieren, sofern es Jesus vormacht. Gut vorgemacht hat es die Willow Creek Community Church in Chicago und Klaus Douglas mit der Andreasgemeinde in Frankfurt-Niederhöchstadt hat gezeigt, das geht auch in Deutschland. Aber das wurden dann Visionen, wo Kirche von morgen konkret wurde. Petrus hatte den Blick nun auf Jesus, aber das reicht auch noch nicht. Es galt auch dynamisch, diesen Weg weiter zu verfolgen, um am Ziel anzukommen. Die Frage an jeden von uns, halte ich nicht nur Augenkontakt mit Jesus und stehe, wo ich stehe, sondern gehe ich konkret Schritt für Schritt auf ihn zu? Mache ich Fortschritte im Glauben? Lasse ich mich immer wieder herausfordern und betrete immer wieder Neuland? Im Glauben weitergehen schließt die Entscheidung ein, sich Schritt für Schritt auf dauerndes Neuland zu begeben. Auch als Gemeinde, als Förderverein sind wir eingeladen, wanderndes Gottesvolk zu sein, das Neuland liebgewinnen, es sich dort heimisch zu machen und wieder aufzubrechen. Ich habe gesagt, nach der Wende gab es viele neue Werke des Glaubens, einige gibt es nicht mehr. Unter den verschiedenen möglichen Gründen möchte ich einmal nur den einen herausheben. Bestand hat ein Werk des Glaubens nur, wenn es eine starke Gemeinschaft gibt, die sich im Wesentlichen einig ist. Ich habe immer etwas gemischte Gefühle, wenn ich auf die Frage, was für Menschen das Lutherhaus ausmache, höre, dass es dort so bunt und vielfältig zugeht. Was die Menschen betrifft, ja. Aber was den Glauben betrifft, braucht es eine starke Einheit, wie die Jünger im Boot, die selber zwar nicht ausgestiegen sind, aber sie lassen Petrus ziehen, weil sie wissen, wenn Jesus sagt, komm, dann meint er eigentlich uns alle. Und weil sie sich einig sind, auf Jesus zugehen, kann niemals falsch sein, auch wenn es gefährlich ist. Und weil sie Jesus kennen und wissen, Er hält den Heißsporn fest, wenn er wackelt. Werke des Glaubens leben von einer tragenden Gemeinschaft, die schon im 18. Jahrhundert als ein Freundeskreis bezeichnet wurde. Und es gab dann damals auch bei den freien Werken Freundesbriefe, Gebetsbriefe, weil eine tragende Gemeinschaft auch Verbindung untereinander braucht. Über die Zukunft des Fördervereins am Lutherhaus wird entscheiden, wie es um die Gemeinschaft der Christen am Lutherhaus bestellt ist. Liebe Geschwister, was verleiht unserem Glauben, ganz persönlich, aber was verleiht auch einem Glaubenswerk wie dem Förderverein Dynamik und Perspektive, dass man Schritt für Schritt Wagnisse im Glauben eingeht unter Entbehrung aller Sicherheiten, dass man zweitens aufblickt zu Jesus und eine starke Vision hat und drittens im dynamischen Zugehen auf Jesus und diese Vision im Blick zu haben, ohne stehen zu bleiben. Möge Gott uns für unseren Glauben und für unsere Gemeinde das weiterhin schenken. Amen.